2. Januar 1980. In den afghanischen Provinzen Nuristan und Kunar, an der Grenze zu Pakistan, starten die sowjetischen Besatzungstruppen eine Großoffensive gegen afghanische Widerstandskämpfer.
6. Januar. Ein Sprengstoffanschlag auf die Gebäude der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg richtet einen Millionenschaden an.
9. Januar. In Saudi-Arabien werden 63 Beteiligte an der Besetzung der großen Moschee in Mekka hingerichtet.
11. Januar. Eine Menschenmenge, die nach Tausenden zählt, stürmt das Zentralgefängnis von Kabul. Es gibt Tote, Verletzte, Festnahmen.
12. Januar. In Tebris wüten die Exekutionskommandos der iranischen Revolution. 11 Menschen werden hingerichtet.
Es hat nicht sonderlich hoffnungsvoll begonnen, dieses Jahr 1980. Es hat keinen Frieden gebracht, keinen Abbau der weltweiten Spannungen, keine Lösung der Probleme der Länder der Dritten Welt, kein Ende der Flüchtlingstrecks, kaum Hilfe gegen den Hunger.
Und doch wäre es falsch, von einem Jahr ohne Hoffnung zu sprechen, was immer auch aus den Hoffnungen der Polen auf mehr Freiheit werden mag.
Oder von einem Jahr ohne Hilfsbereitschaft. Denn die hungernden Kinder von Somalia und die Opfer der Erdbebenkatastrophe in Italien haben Wellen der Hilfe und des Mitempfindens ausgelöst, die das Bild vom kalten Materialismus der Wohlhabenden Lügen strafen.
Über der weltpolitischen Szene lagen an diesem Jahresbeginn die Schatten von Kabul und Teheran. Ein Jahr nach seiner Flucht bekannte der ehemalige Schah in einem Interview:
Probably that time was over.
Die Leidenszeit der 52 Geiseln in der US-Botschaft in Teheran aber hatte gerade erst begonnen. Beim traditionellen Neujahrsempfang des Bundespräsidenten für das diplomatische Korps erinnerte Karl Carstens an ihr Schicksal.
Ich möchte daher unserer tiefen Sorge über die Geiselnahme in Teheran Ausdruck geben. Unser Mitgefühl gilt den Menschen, die seit über 2 Monaten den schweren Belastungen der Geiselhaft ausgesetzt sind. Und wir appellieren an die Verantwortlichen, endlich die Geiseln freizulassen.
Der Bundespräsident konnte nicht ahnen, dass aus 2 Monaten Geiselhaft inzwischen mehr als 12 werden sollten. Noch Ende Februar glaubte UN-Generalsekretär Kurt Waldheim, dem Geiseldrama mit Hilfe einer internationalen Untersuchungskommission ein schnelles Ende bereiten zu können.
Ladies and gentlemen, I wish to announce the establishment of a commission of inquiry to undertake a fact-finding mission to Iran, to hear Iran's grievances and to allow an early solution of the crisis between Iran and the United States.
Was der Westen in der Geiselfrage tatsächlich zu erwarten hatte, das formulierte der Vorsitzende der Kommunistischen Partei des Iran am 3. März mit erschreckender Deutlichkeit.
Wir waren 35 Jahre Geiseln hier und das waren wir nicht 50 Mann, sondern 35 Millionen waren hier. Und die ganze Ausland und Weste hat sich nicht bewegt für diese 35 Jahre, 35 Millionen Geiseln in Iran. So viel ist das nicht wichtig, dass es 120 Tage das gedauert hat. Das kann ein bisschen dauern noch, bis sich alle Probleme mit Schah und die Vermögen, die aus Iran gestohlen worden sind, geregelt wird.
Präsident Jimmy Carter hat zu diesem Zeitpunkt die Vorbereitungen für eine Befreiung der Geiseln weit vorangetrieben. Am 24. April startet die Hubschrauberaktion. Aber schon in der ersten Phase kommt es zu unglücklichen Ausfällen. Carter lässt den Rettungsversuch abbrechen. Am 25. April berichtet er der Nation:
It was my decision to attempt the rescue operation.
Sadegh Gobzadeh, Außenminister des Iran, antwortet unmittelbar auf die Pressekonferenz des US-Präsidenten.
See it as a clear indication for the act of war against Iran.
Am 27. Juli ist Reza Pahlavi, der letzte Schah des Iran, gestorben. Der Kampf um das Schah-Vermögen in den USA tritt in eine neue Phase. Seit September kennt die amerikanische Regierung die Bedingungen für die Freilassung der 52 Botschaftsangehörigen. Am 21. Dezember hat Staatsminister Nabavi den Preis ex act beziffert. Der Iran fordert 46 Milliarden Mark. Buchstäblich bis zur letzten Stunde des Jahres 1980 blieb das Thema auf der Tagesordnung der Carter-Administration, die sich schon seit Januar bemüht hatte, wirksame wirtschaftliche Sanktionen gegen den Iran zu installieren.
Ayatollah Beheshti, der Sekretär des iranischen Revolutionsrates, reagierte auf die drohenden Sanktionen mit positiven Perspektiven.
Weil dadurch wird unser Volk und unsere Jugend streng und noch strenger arbeiten. Und durch diese strenge Arbeit werden sie eine bessere Zukunft schaffen.
Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß sah das gleiche Problem entschieden differenzierter.
Wenn die Geiseln nicht freigelassen werden, und wie wir darüber urteilen, braucht man hier nicht noch einmal zu wiederholen, da haben wir alle das gleiche Urteil, dann sind die Amerikaner gezwungen, wenn diese Weltmacht nicht bis über den Grad der Selbsterniedrigung hinaus noch eine Demütigung auf sich nehmen soll, zumindest ernsthafte Maßnahmen unblutigen Charakters zu verhängen, zum Beispiel Blockademaßnahmen. Wenn das geschieht, beginnt eine Periode höchster Spannung, höchster Unsicherheit und können wirtschaftliche Folgen eintreten, die wir heute noch nicht zu überblicken vermögen.
Spannungen und Unsicherheiten bestimmten in der Tat die weitere Entwicklung. Aber der Iran war nur eine ihrer Quellen. Seit dem 27. Dezember 1979 hielt der sowjetische Einmarsch in Afghanistan die Welt in Atem.
Gleich zu Beginn des neuen Jahres, am 2. Januar, gab die Bundesregierung durch ihren Sprecher Armin Grünewald eine eindeutige Erklärung ab.
Die sowjetische Intervention in Afghanistan verletzt Grundprinzipien des friedlichen Zusammenlebens der Völker, der Unteilbarkeit, der Entspannung und des Selbstbestimmungsrechts. Die Bundesregierung und ihre Partner beobachten mit großer Sorge, dass hierdurch der Friede und die Stabilität in der Region gefährdet werden. Es handelt sich deshalb um eine äußerst ernste Angelegenheit. Der politische und militärische Widerstand des afghanischen Volkes zeigt, dass es entsprechend seinen Traditionen und seiner islamischen Ordnung ohne Einmischung von außen leben will. Das militärische Vorgehen der Sowjetunion ist nicht zu rechtfertigen.
3 Tage später, am 5. Januar, diskutierte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das brisante Thema. Der damals gerade neu ernannte afghanische Außenminister Shah Mohammed Dost verteidigte die brüderliche Hilfe der Sowjets.
I would like to emphasize that whenever foreign interferences and armed attacks against Afghanistan from abroad cease, there would be no need for the Soviet Armed Forces contingents limited on the Afghan soil and they would immediately withdraw from Afghanistan.
Moskaus UN-Botschafter Trojanowski nannte die Gefahren einer imperialistischen Intervention in Afghanistan als Grund für den Einmarsch der Roten Armee.
Those who are hostile to the Democratic Republic of Afghanistan have not ceased their armed struggle against it. Imperialist intervention has taken on even broader and more dangerous forms and dimensions for the Afghan people. Under the present circumstances, the Afghan government once again appealed urgently to the Soviet Union to render immediate assistance and aid in its struggle against external aggression.
Donald McHenry, amerikanischer Botschafter bei den Vereinten Nationen, sah diesen Einmarsch unter gänzlich anderen Perspektiven.
Are we to believe that President Amin invited Soviet troops to come into Afghanistan in order to oversee his own downfall and his own execution? Or was it the leadership of Bakrat Karmal, President Amin's Soviet-appointed successor, a man who was not even in Afghanistan at the time of the Soviet intervention, but rather was in the Soviet Union. The facts of the situation are clear. Over a period of months, the Soviet Union carefully planned and prepared to invade Afghanistan because it was dissatisfied with the degree of subservience of the Amin government and undoubtedly with its performance against Muslim insurgents in Afghanistan who long have been struggling for their rights. The Soviet Union then carried out its military operation quickly and brutally.
Vor dem Hintergrund einer Sondersitzung der UN-Generalversammlung Mitte Januar wiederholte der frühere sowjetische Botschafter in Bonn, Valentin Falin, die Geschichte von der Einmischung fremder Kräfte.
Was die Bedingungen, unter denen wir bereit sind, unsere Truppen aus Afghanistan zurückzuziehen, angeht, so möchte ich das wiederholen, was Präsident Brezhnev schon gesagt hat. Er sagte, es ist für uns kein Problem, diese Truppen zurückzuziehen, weil wir nicht gewollt sind, diese Truppen dort ewig zu halten. Wir haben auch nicht zum Ziel, Stützpunkte, militärische Stützpunkte in Afghanistan zu errichten. Und wir wollen nicht auch Afghanistan als einen Platzdarm für die Aktion gegen andere Staaten auszuüben, auszunutzen. Unser Interesse ist, Afghanistan als einen friedlichen Nachbar und einen freundlichen Nachbar zu haben. Und wir hoffen, es wird auch so sein. Grund für unsere Truppen war, dafür, dass unsere Truppen da sind, war die Einmischung fremder Kräfte in die inneren Angelegenheiten oder Unterstützung von diesen fremden Kräften, Gruppierungen, die gegen die Regierung in Afghanistan auftreten.
Stimmungsbilder von den Attacken afghanischer Widerstandskämpfer gegen die Sowjetarmee, die seinerzeit von europäischen Rundfunkanstalten übertragen wurden, sprechen da freilich eine andere Sprache. Bundeskanzler Helmut Schmidt brachte die Folgen der sowjetischen Intervention am 1. Februar auf eine ebenso kurze wie prägnante Formel.
Der Einmarsch der Sowjetunion in Afghanistan hat die Weltlage in ernster Weise verändert.
Nach den Ursachen dieser Veränderung der Weltlage forschte Henry Kissinger, ehemaliger Außenminister der Vereinigten Staaten von Amerika.
Sicher ist die Tendenz der Sowjetunion immer, die Grenzen ihrer Macht zu suchen. Einer der Hauptgründe der jetzigen Lage. Das andere Problem war die innenpolitische Schwäche der Vereinigten Staaten nach Watergate. Das dritte Problem war wahrscheinlich, dass in der jetzigen Administration etwas zu eine Grundlinie der Politik fehlte.
Ägyptens Präsident Anwar el-Sadat zeigte sich vom Geschehen in Afghanistan nicht sonderlich überrascht.
I have foreseen this 3 years before.
US-Präsident Jimmy Carter forderte während einer Pressekonferenz im Februar mit Nachdruck Neutralität für Afghanistan.
First of all is a Soviet withdrawal and a commitment that might be verified and carried out that the Soviets would not invade another country or use their military forces beyond their borders again to destabilize a peace. We would like to have a neutral country. If there had to be a transition phase during which a neutral and responsible government might be established, acceptable to the Afghanistan people, then perhaps some peacekeeping force espoused by the United Nations, maybe comprised of Muslim or military troops or otherwise, could be used during that transition phase.
Bundeskanzler Helmut Schmidt nahm eine Mai-Kundgebung zum Anlass, die Sowjetunion zum Abzug aus Afghanistan aufzufordern.
Ich sage heute an die Adresse der sowjetischen Führung, fangen Sie endlich damit an, Ihre Streitkräfte aus Afghanistan zurückzuziehen, wo sie nicht hingehören. Und ich werde das mit großer Klarheit und Bestimmtheit wiederholen, wenn ich demnächst die sowjetischen Führer in Moskau zu einem Gegenbesuch sehen werde.
Ende September ist Afghanistan erneut eines der großen Themen der Vereinten Nationen. Großbritanniens Außenminister Lord Carrington erinnert an 1 Million geflüchtete Afghanen und fordert den Rückzug der Sowjetunion.
1 Million Afghans have sought refuge outside their own country. Tens of thousands of Soviet troops remain there. But they have failed to subjugate the people of Afghanistan. Here too, let there be a political solution. A solution which will remove Soviet forces from Afghanistan, which will restore to the people of that country their sovereignty and their independence, and enable them to choose for themselves how they shall be governed.
Zu den kontrovers diskutierten Themen der Afghanistan-Debatte gehörte der von Präsident Carter angedrohte Boykott der Olympischen Sommerspiele in Moskau. Schon im Januar verkündete Carter:
I've sent a message today to the United States Olympic Committee, spelling out my own position, that unless the Soviets withdraw their troops within a month from Afghanistan, that the Olympic Games be moved from Moscow to an alternate site or multiple sites, or postponed or canceled if the Soviets do not withdraw their troops immediately from Afghanistan within a month. I would not support the sending of an American team to the Olympics.
In den politischen Gremien der Bundesrepublik setzte sich eine kritische Auffassung durch, der Bundeskanzler Helmut Schmidt schon am 23. April Ausdruck gab.
Die olympische Idee ist seit ihren Anfängen im klassischen Griechenland untrennbar mit dem Zustand des Friedens unter den Völkern verbunden. Schwere und anhaltende Verletzungen des Völkerrechts sind als Rahmen für friedlichen, sportlichen Wettkampf ungeeignet. Wenn man der olympischen Idee und den Grundprinzipien der olympischen Charta verpflichtet bleiben will, so verbietet sich eine Teilnahme an diesen Spielen 1980.
Am 15. Mai traf das Nationale Olympische Komitee seine Entscheidung. Willi Daume verkündete den Beschluss, die Olympischen Spiele in Moskau zu boykottieren.
Für den Antrag des Präsidiums 59 Stimmen, mit Nein gegen den Antrag des Präsidiums 40 Stimmen. Damit ist der Antrag des Präsidiums angenommen. Meine Damen und Herren, wir haben eine demokratische Entscheidung getroffen. Wir müssen sie gemeinsam tragen. Wir müssen auch gemeinsam damit leben. Und wir werden damit leben. Die Sitzung ist geschlossen.
Für die aktiven Sportler blieb dieser Beschluss unbefriedigend. Thomas Bach gab dieser Stimmung unter seinen Sportkameraden Ausdruck.
Nun, die spontane Reaktion der Sportler ist wohl Enttäuschung über diesen Beschluss des Nationalen Olympischen Komitees, nicht nach Moskau zu fahren. Wir hatten bis zum letzten Moment auf eine positive Entscheidung gehofft. Der Sport hat sich der Politik gebeugt.
Am 19. Juli hat Leonid Iljitsch Brezhnev die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau eröffnet. 65 der insgesamt 146 Mitgliedstaaten des Internationalen Olympischen Komitees fehlten. 16 teilnehmende Nationen protestierten gegen den sowjetischen Einmarsch in Afghanistan, indem sie bei der Eröffnungsparade ihre Nationalflaggen nicht zeigten oder ihre Mannschaften nicht einmarschieren ließen.
Die islamische Revolution im Iran und die Machtpolitik Moskaus beeinflussten nicht nur das Bild der Spiele, zu denen die Jugend der Welt gerufen war. Sie drängten auch andere Krisenherde in den Hintergrund. Das gilt auch für die Spannungszustände zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn, die 1980 eher zugenommen haben, seit Ministerpräsident Begin seine Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten fortsetzte und den Status von Ostjerusalem einseitig veränderte. Gleichzeitig war die junge ägyptisch-israelische Freundschaft schweren Belastungen ausgesetzt.
Ägyptens Außenminister Boutros Ghali sagte im August zur Palästinenserfrage:
The absence of the Palestinians serves primarily the designs of Israel and provides it with possibilities to expand its greedy ambitions, its inflexibility, intransigence, and anachronistic and fanatical arguments. It also serves the narrow and parochial objectives of certain Arab parties, the grandiose leadership ambitions of the rejectionists and the hegemonist strategies.
Im gleichen Monat verurteilte der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen Israel, weil es Jerusalem zur Hauptstadt erklärt hatte. Nur die USA enthielten sich der Stimme. Israels UN-Botschafter Blum kommentierte das Urteil auf diplomatische Weise.
For its part, Israel will not allow Jerusalem to become another Berlin, with all that implies, not only for the welfare of its citizens, but also for international peace and security. Israel will continue to work for the peace and well-being of its capital, Jerusalem, and of all its residents, as well as for the preservation of the special place which Jerusalem holds in the hearts of people of diverse faiths around the globe.
Die Standpunkte sind auch nach der Verurteilung Israels unverändert konträr. Als Vertreter der islamischen Staaten äußert sich der pakistanische UN-Botschafter Nias Naik.
The holy city cannot be allowed to become the spoils of war or a victim of Zionist aggression. On behalf of the members of the Islamic Conference, let me reaffirm in clear terms that the status of the holy city of Jerusalem is not negotiable. We categorically reject any assertion that the status of the holy city of Jerusalem is yet to be settled. The holy city is under occupation, which is inadmissible under international law and which must be terminated. Al-Quds al-Sharif must be returned to Arab sovereignty.
Die israelische Siedlungspolitik war nicht nur Gegenstand arabischer Kritik. Auch der britische UN-Botschafter Sir Anthony Parsons bezeichnete sie bereits Ende Februar als illegal.
We deplore their decision last year to allow Israeli citizens to buy land in the occupied territories. Moreover, we consider the Israeli claim to ultimate sovereignty over these territories to be incompatible with Security Council Resolution 242. And the principle of the inadmissibility of the acquisition of territory by force. It follows, therefore, that we view recent Israeli decisions concerning the city of Hebron to be both provocative and ill-conceived.
An den Fakten freilich haben die Deklarationen wenig geändert. Und seit dem 17. September haben die Beobachter der politischen Entwicklung in Nahost einen neuen Brennpunkt im Visier.
An diesem Mittwoch kündigt der Irak den Grenzvertrag mit dem Iran und meldet seinen Hoheitsanspruch auf den Schatt el-Arab an, jenen für das iranische Öl lebenswichtigen Wasserweg zwischen dem Zusammenfluss von Euphrat und Tigris und dem Persischen Golf, der vor 1975 bereits heftig umkämpft war. Vier Tage später sind die befürchteten Kriegshandlungen im irakisch-iranischen Grenzgebiet in vollem Gange und die Parteien beginnen, die Quellen ihres Wohlstandes, die Erdölraffinerien, gegenseitig zu vernichten. Präsident Jimmy Carter plädiert am 2. Oktober für Verhandlungen zwischen den Kontrahenten.
The fighting between Iran and Iraq is causing needless hardship and suffering among the people involved. It represents a danger to the peace and stability of the region. There should be absolutely no interference by any other nation in this conflict. The fighting should be promptly terminated. Any grievances between Iran and Iraq should be settled at the negotiating table and not on the battlefield. We strongly support international efforts, both the statement made by the Secretary General of the United Nations and also by the President of the Security Council of the United Nations, to bring this fighting to a prompt end and to obtain a negotiated settlement. Freedom of navigation in the Persian Gulf is of primary importance to the whole international community. It is imperative that there be no infringement of that freedom of passage of ships to and from the Persian Gulf region. Let me repeat that we have not been and we will not become involved in the conflict between Iran and Iraq.
In einer Pressekonferenz äußert sich der irakische Außenminister Hamadi am 4. Oktober zu den Kriegszielen seines Landes.
We have no intentions to stay in Iran. All we want is that they accept and guarantee the return of the areas which belong to Iraq and that they guarantee and accept the sovereignty of Iraq over Shatt al-Arab and they refrain from the interference in our internal affairs.
Mitte Oktober vergleicht der iranische Botschafter bei den Vereinten Nationen, Ali Shams Adakani, das Vorgehen des Irak mit der Annexion Ostjerusalems durch Israel.
The Iraqi regime have taken a decision to annex some Iranian sections of the common Shatt al-Arab waterway in the same way that Israel has declared its decision to annex the holy city of Al-Quds al-Sharif. Saddam Hussein boasts of its commitment to Arab interest, but why does not act against Israel, which has been violating the Arab nation for 32 years? Instead, he has directed all Iraq forces against a country which has been most supportive of the Palestinian struggle. As a result, it is the Zionist entity which stands most to gain. Saddam Hussein stands exposed. He is neither an Arab nor a Muslim, but a true of Israel and a superpower of superpowers.